So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber nach ein paar Tagen bin ich dann weitergeflogen, eben ins Landesinnere. Und also da fliegt man bis nach Lutscha, das ist ein Ort 150 Kilometer von Tschumba entfernt. Und das ist dann so, wie ich dann da angekommen bin, dann habe ich gedacht, ja, so habe ich mir schon eher ein bisschen in meinen Kopf ausgemalt gehabt, weil da leben richtig die Leute mit der Natur.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Manuela Erber. Manuela ist Entwicklungshelferin, denn im Alter von 20 Jahren tauschte sie ihren Heimatort Going gegen das kleine Dorf Tschumbe, ein Ort in Kongo in Afrika. Und das Ganze war ja vor 8 Jahren. Mittlerweile realisierte sie 11 Projekte und gibt sozusagen auch 70 Menschen in Tschumbe Arbeit. Und ich bin jetzt gespannt, was Manuela alles zu erzählen hat und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch. Hallo Manuela.
Hallo Robert, ja, danke, dass ich da dabei sein darf. Ich freue mich auch schon aufs Gespräch.
Du wusstest bereits mit 3 Jahren, dass du Kindergärtnerin werden wolltest. Wie kommt sowas?
Ja, ich glaube, aber das ist vielleicht, ich glaube, das haben viele Kinder, oft wenn sie selbst im Kindergarten sind und haben halt dann auch als Vorbild die eigene Kindergärtnerin zum Beispiel. Das weiß ich halt selbst vom wie ich beim Kindergarten auch gearbeitet habe, dass da viele Kinder sagen, ach, ich möchte auch mal Kindergärtnerin werden. Also das war auch so mein Traum, später mal Kindergärtnerin zu werden. Aber ich habe es dann nicht bei dem belassen, sondern ja, ich habe dann noch was hinzugefügt. Das war dann, glaube ich, so wie ich 6 Jahre alt circa gewesen bin. Ich weiß das nur von den Erzählungen meiner Eltern. Die haben dann gesagt, ja, irgendwann habe ich halt begonnen zu reden, ich baue einen Kindergarten in Afrika auf. Und von mir aus weiß ich das halt so mein ganzes Leben lang. Das ist einfach so immer in mir drin gewesen. Und das habe ich dann mein ganzes Leben immer verfolgt, bis ich es dann zur Realität gemacht habe.
Hast du das jemals in Frage gestellt? Also man erlebt ja dazwischen wahrscheinlich auch einiges und vielleicht bist du ja rausgegangen und hast auch anderen gesagt, schon in der Schule, was du vorhast. Aber das stößt ja nicht immer auf Bewunderung. Also wahrscheinlich kann es auch heißen, wie bitte? Wer Zahnarzthelferin oder was anderes? Gab es da immer Zuspruch oder gab es auch die Momente, wo es geheißen hat, vielleicht überlegst du dir das nochmals besser?
Ja, also die Momente hat es definitiv sehr, sehr oft gegeben. Vielleicht noch, eigentlich glaube ich, viel öfter als wir jetzt der Zuspruch. Auch in meiner Schulzeit hat mich das auch immer begleitet und ich habe immer gesagt zu meiner Freundin, auch, wenn ich groß bin, wenn ich aus der Schule rauskomme, dann baue ich meinen Kindergarten in Afrika auf. Und die haben immer gesagt, ah, die Manu mit ihren Afrika und die Manu mit ihren komischen Traum, oder? Das wird sowieso nie was. Und also meine Eltern, die haben natürlich schon an mich geglaubt, aber die haben halt so gedacht, ja, lass mal das Kind oder später die Jugendliche, lass mal die mal reden. Die wird sicher noch irgendeinen anderen Traum finden und das sicher nicht jetzt wirklich umsetzen, weil sowas macht man ja nicht alle Tage und macht auch nicht jeder. Und ist halt, glaube ich, auch schon was ganz was Besonderes und was sich vielleicht auch viele Leute nicht so vorstellen können.
Wie kam?
Aber das Wichtige, finde ich, ist einfach dann, sie davon nicht abhalten lassen. Weil ich habe eigentlich gewusst, ich werde es schaffen. Ich weiß, wenn ich mir ein Ziel setze oder wenn ich mir was vornehme und dann arbeite ich hart darauf hin. Und dann werde ich das auch schaffen, auch wenn noch viel, so viele Herausforderungen kämen. Aber einfach das Wichtige ist, es nicht aufgeben und immer an sich selbst glauben. Und ich glaube, wenn man sich was selbst vorstellen kann, ich will das und das erreichen und das schaffen, dann ist es auch möglich. Und dann kannst du das auch ermöglichen.
Wie hast du deine Ziele visualisiert? Also, wenn wir jetzt bei dem Kindergarten bleiben, wie sehr weicht der Kindergarten in deiner Vorstellung von der Realität jetzt ab? Weil wenn man sich ja die ganze Zeit irgendetwas intensiv vorstellt, so diese Visualisierung, dann kommt es ja schon in den meisten Fällen relativ nahe, wie es dann in der Realität ausschaut.
Es ist natürlich schwierig, weil ich bin in einem Bauernhof in Tirol aufgewachsen und war auch dann davor noch nie richtig in Afrika. Also bevor ich in Kongo gereist bin, war ich einmal, aber das war in Tunesien, ein Urlaub. Das ist, kann man überhaupt nicht damit vergleichen. Aber als Kind, da hat man halt auch so irgendwie seine Vorstellung, aber generell auch als Erwachsener. Man kann sich das, finde ich, nicht vorstellen, vor allem so, wie es jetzt ist in Tumbe, also unsere Projekte, die wir jetzt haben, aber auch so, wie ich das erste Mal angekommen bin. Ich habe halt damals auch meine Vorstellung gehabt von Afrika, wie die Menschen sind wahrscheinlich oder wie die Lebensweise vielleicht ist oder wie der Kindergarten sein könnte. Aber so, wie es dann in Realität ist oder wie ich dann das erste Mal in Kongo angekommen bin, das war dann ganz anders als alles, was ich mir vorgestellt habe, weil ich war ja davor noch nie da. Es ist ein anderes Land, ein anderer Kontinent, andere Sprache, andere Kultur. Ich glaube, das, auch wenn man sich noch so sehr darauf vorbereitet, dann kann man sich das nicht so vorstellen, wie das dann in Realität ist. Also das ist jetzt auch so bei unseren Volontären. Wir haben ja öfters auch Volontäre und Volontärinnen aus Österreich oder anderen Ländern, die euch kommen, um Fortbildungen zu geben. Und die haben natürlich auch sehr intensive Vorbereitung durch mich oder andere Mitglieder von unserer Organisation und wissen da schon viel. Aber was sie sich vorstellen, ist dann immer komplett was anderes, wenn sie dann ankommen. Weil das kann man sich einfach nicht vorstellen. So, vor allem in dem Dorf, wo ich bin, in Tumbe, das ist, ja, eigentlich kann man sagen, mitten im Nirgendwo. Und das kann man auch nicht. Ich konnte es auch schwer in Worte fassen, wie das da wirklich ist. Das muss man einfach sehen und erleben.
Wieso Tumbe eigentlich? Also Afrika ist ein sehr, 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 sehr großes Land, großer Kontinent. Warum Tumbe? Also wie kann man sich die Auswahl vorstellen? Wie kommt man auf Tumbe? Weil wenn es ein ganz, ganz kleines Dorf ist, also das sticht ja jetzt nicht wahrscheinlich auf der Landkarte heraus und dann sagt man, okay, das schaut ja verlockend aus. Wie hat dich der Ort gefunden oder du den Ort?
Vielleicht beides. also Tumbe ist so klar und so in der Mitte drin vom Kongo, dass es echt nicht heraussticht. Und man findet es auch auf Google Maps nirgends, also ist sehr entlegen. Aber ich glaube, manche dann vielleicht sagen, ein Zufall, aber ich würde sagen, ein bisschen Zufall, aber auch eigentlich ein gewollter Zufall oder irgendwie so, weil ich halt meine Vision gehabt habe. Ich war halt, später bin ich halt, habe ich die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin gemacht in Innsbruck und da bin ich eigentlich immer zu verschiedenen Vorträgen von unterschiedlichen Organisationen, vor allem Hilfsorganisationen, die irgendwo eine Südamerika, aber vor allem Afrika, irgendein Land, was bewirken, gegangen. Und das hat mich halt immer sehr interessiert. Ich habe, irgendwann hat eine Freundin von meiner Mama, die wohnt in Uttendorf in Salzburg, und die hat da erzählt, ja, da gibt es einen Pfarrer aus dem Kongo und der erzählt da irgendwas von seinem Ort. Und ich bin doch so Afrika interessiert, ich konnte da mal hinkommen und da zulassen. Und dann bin ich noch mitgefahren. Damals, da war ich 17 Jahre alt, bin mit meinen Eltern hier und das war dann so eine kleine Tiershow im Prinzip. Da waren höchstens 10 Besucher da, inklusive uns. Und der hat so ein paar Fotos von seinem Ort gezeigt und da, wo er aufgewachsen ist, das ist Tumbe. Dadurch bin ich dann auf Tumbe gestoßen und das hat mir eigentlich schon gut gefallen. Und Kongo, ich habe davor auch nicht viel über Kongo gewusst, aber das war dann schon sehr interessant für mich und hat mich auch begeistert. Und nach der Diashow habe ich eigentlich aufgezeigt und zu dem gesagt, ja, ich möchte da gern hin und ich möchte da gern meinen Kindergarten aufbauen. und ob es das überhaupt da vor Ort gibt, ob es da so ein ähnliches Schulsystem überhaupt gibt, wie bei uns jetzt zum Beispiel in Österreich oder Europa. Ja, und der hat dann gesagt, ja, kannst du schon machen. Das ist eigentlich so die Kurzversion von der Geschichte davon. Und ja, ich habe halt dann einfach gleich mal meine ganze Verwandtschaft irgendwie da davon begeistert, dass ich das jetzt wirklich umsetze. Und ja, und auch meine Freunde und allen davor erzählt, habe mich da auch vorbereitet, war dann auch in Frankreich, also Bär zum Französisch lernen. Im Kongo reden sie ja Französisch. Und dann bin ich das erste Mal 2013 dann im Jänner mit dem Pfarrer nach Tschumbe geflogen. Also da war ich dann 20 Jahre alt. Das heißt, dazwischen waren schon ein paar Jahre, weil ich habe natürlich meine Ausbildung zuerst fertig gemacht und danach wollte ich gleich schon los und der Pfarrer hat aber zu mir gesagt, ja, du bist ja noch viel zu jung. Dann war ich noch in Spanien als Au-pair und ein Jahr später habe ich gesagt, jetzt bin ich nicht mehr zu jung, jetzt fliege ich los. Genau. Ich war kurz davor noch in Frankreich. Aber das war halt wichtig am Anfang, dass ich bei der ersten Reise mit dem geflogen bin, weil ich eben noch nie im Kongo war. Und der Kongo ist schon, wenn man jetzt auch einen afrikanischen Kontinent nimmt und die ganzen Länder drin, ist der Kongo darunter ein Land von ich würde sagen, sicher schwierigsten und auch gefährlichsten Länder. Und wenn man jetzt da als Österreicherin, als junge Österreicherin hinkommt und noch nie da war, dann ist es auch schwierig, dass man da überhaupt einmal sich zurechtfindet oder auch nach Tschumbe kommt, weil die Hauptstadt ist von Tschumbe auch nochmal über 1500 Kilometer entfernt. Und da ohne komplette Infrastruktur im ganzen Land ist es sehr schwierig, dass man da hinkommt, wenn man noch nie davor war. Aber der war auf jeden Fall dann 3 Wochen mit mir vor Ort in Tschumbe. Und dann ist er wieder zurückgeflogen nach Österreich. Und ich war so bei der ersten Reise circa ein halbes Jahr, 6 Monate in Tschumbe und habe dann zum Schluss zurückgeflogen müssen, wegen verschiedenen Krankheiten, die ich dann gehabt habe. Und das war dann schon ziemlich lebensgefährlich. Also auf jeden Fall so ist das alles irgendwie entstanden. Und ich habe natürlich auch davor, vor meiner ersten Reise schon die Organisation Zukunft für Tschumbe gegründet, hauptsächlich mit Familie und Freunde im ganz kleinen Kreis und habe mein eigenes Erspartes da eingesetzt und meine ganze Verwandtschaft gefragt, dass die schon mal spenden, obwohl da noch gar nichts war. Aber die haben mir dann eigentlich schon vertraut. Und das finde ich eigentlich auch ganz super, dass die so ein Vertrauen damals schon in mich gesetzt haben und gesagt haben, ja, ich glaube, dass die Manuela das schaffen kann. Und die spendet jetzt da ein bisschen Geld, obwohl sie ja eigentlich noch nicht gewusst haben, ob das dann wirklich was wert. Aber das war halt wichtig, weil man kann ja nichts anfangen, wenn noch nichts da ist. Man braucht zuerst einmal ein bisschen Startkapital. Genau.
Wie bist du eigentlich damals aufgenommen worden? Also wie kann man sich das vorstellen? Du kommst zum ersten Mal an in diesem Dorf. Ich stelle mir das jetzt vielleicht ein bisschen absurder, aber das sind ja wahrscheinlich nicht die ganzen Menschen da gestanden und haben mal ein Spalier gemacht und haben sich gedacht, endlich ist die Manuela da, weil du warst ja vor einmal da, oder? Also wie wird man dann wahrgenommen und wurdest du gefragt, was machst denn du eigentlich da? Wie war die Aufnahme? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du da in Kontakt gekommen? Wie waren so die ersten Tage, die ersten Wochen?
ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß das noch ganz genau und das werde ich nie vergessen, eigentlich so meine Anreise. Jetzt hole ich noch ein bisschen weiter aus. Zuerst einmal die Ankunft in Kinshasa, in der Hauptstadt. Und da war ich dann eigentlich enttäuscht, weil ich habe mir so in meiner Vorstellung so Mai Afrika irgendwie so schön mit so den Lebenshütten und die Natur, die Leute leben mit der Natur so vorgestellt. und alle ganz offen und so weiter. Und dann bin ich angekommen in Kinshasa, das war mitten in der Nacht und überall haben die Feuerbrunnen und die Leute laufen über die Straße und die ganzen, da fährt man halt durch die ganzen Slums durch, wo halt sehr viel auch passiert und viel Kriminalität ist und so weiter. Und dann haben wir gedacht, nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber nach ein paar Tagen bin ich dann weitergeflogen, eben ins Landesinnere. Und also da fliegt man bis nach Lucha, das ist ein Ort 150 Kilometer von Tschumba entfernt. Und das ist dann so, wie ich dann da angekommen bin, dann habe ich gedacht, ja, so habe ich mir schon eher ein bisschen meinen Kopf ausgemalt gehabt, weil da leben richtig die Leute mit der Natur. Mit der Natur und von der Natur. Und die lachen eigentlich den ganzen Tag, obwohl es auch sehr viele Leute mitmachen müssen. Und überall laufen Kinder um und um oder laufen hinten nach, am Auto hinten nach. Und wie ich dann in Tschumba angekommen bin, das hat auch noch ein bisschen gedauert, weil die andere Reise ist ziemlich lang. Da war eigentlich schon auch, glaub, ja, relativ ein großer oder ein sehr guter Empfang. Da stehen dann die ganzen Leute da und wedeln mit den Palmenzweigen um und um. Das ist immer ganz, ganz lustig. Aber das war halt damals, weil ich halt eigentlich schon den Kontakt gehabt habe und die Leute auch schon gewusst habe, dass da irgendeine Österreicherin jetzt kommt mit dem Pfarrer mit, weil der hat natürlich schon die Kontakte gehabt vor Ort und die haben gewusst, dass er mit irgendeiner da kommt. Dann haben sie das, also natürlich nicht alle Leute vom Dorf, aber halt einige schon gewusst und sich ein bisschen darauf vorbereitet. Also der Empfang war sehr herzlich und sehr fröhlich. Und ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal so auch die Kinder gesehen habe, dann habe ich gewusst, ja, das hat sich alles ausgezahlt. Und genau, jetzt bin ich angekommen, da wo ich angekommen wollte. Und ja, es war das Richtige, es war die richtige Entscheidung. Und da bin ich einfach aufgelebt. Aber natürlich war die Anfangszeit nicht einfach. Also das war leider so ein bisschen der Willkommensempfang eigentlich so, aber ich war ja da auch noch ganz jung, also ich bin jetzt auch noch jung, aber damals halt noch jünger und die Leute haben dann früh leider gesagt zu mir, ja, du bist ja selbst noch ein Kind, was willst denn du schon machen, was willst denn du ihnen schon helfen? Also die Leute sterben jeden Tag in Tschumba, vor allem Kinder an Krankheiten, die bei uns, weiß nicht, in kürzester Zeit behandelt werden könnten. Und es gibt so viele andere Schwierigkeiten in Tschumba. Die Leute versuchen einfach jeden Tag zu überleben. Und dann kommt da irgendwann daher aus Europa, aus Österreich, so ein junges Dirndl und macht sich kurz da irgendwas verändern. Es ist eh klar, dass man da vielleicht am Anfang ein bisschen misstrauisch ist. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich habe mich eigentlich davon nicht anhalten lassen. Und ich habe einfach gesagt, ja, ich mache einfach, ich tue einfach. Und die Leute werden dann vielleicht schon sehen, oder eben auch nicht. Aber ich mache einfach weiter und ich glaube an das, ja, an meine Vision. Und lasse mich dann davon nicht abhalten. Und mit der Zeit eigentlich auch, das hat dann nicht so lange gedauert, haben die Leute dann mir einen Namen gegeben in einer Sprache, und zwar Walewana. Das heißt übersetzt Mutter aller Kinder. Und ich bin auch immer noch ganz stolz auf den Namen, weil sie sagen immer zu mir, das ist, heißt nicht nur Mutter aller Kinder, für die, die jetzt Kinder sind, sondern eigentlich Mutter von allen. Weil die Erwachsenen, auch die alten Leute, sind alle im Prinzip im Herzen drin irgendwo nur Kind, sagen sie. Und ich bin einfach eine Mama. Sie sagen oft, es ist, das ist egal, auch wenn ich jünger wie sie bin, ich bin trotzdem eine Mama. Weil sie einfach gesehen haben und mitgekriegt haben, dass sie mir am Herzen liegt und ich sie beschütze irgendwie. Und ja, also trage den Namen mit Stolz. Genau. Aber sonst auch die Anfangszeit, weil du gefragt hast, die ersten Tage und Wochen waren nicht nur von dem her, sondern einfach auch, ich habe die Leute kennenlernen müssen, sie haben mich kennenlernen müssen und das war ganz interessant, weil ich bin da die Einzige mit heller Hautfarbe in Tumbe oder hunderte Kilometer weit und das ist so ein bisschen, ja, das muss natürlich jeder sehen, irgendwie. Vor allem die Kinder. Die anderen Kinder laufen die ganze Zeit hinten nach und wollen mich angreifen und berühren. Und die anderen Kinder laufen davon und haben Angst und schreien. Also denken, was ist denn das für eine? Und am Anfang bin ich ja bei, egal was ich durch habe, beobachtet worden. Das muss, habe ich mir ein bisschen gewinnen müssen am Anfang. Jetzt inzwischen werde ich nicht mehr so beobachtet, weil sie kennen mich eh und sie wissen, dass ich eigentlich im Prinzip gleich bin wie sie, dass da nichts anders ist. Aber am Anfang, wie ich gegessen habe, wie ich geredet habe, wie ich gegangen bin, wie ich getanzt habe, alles war interessant. Und da hat man am Anfang einmal keine Zeit für sich und um allein zu sein oder mal privat vielleicht das irgendwie zu verarbeiten, sondern es sind immer Leute um dumm. Und das ist schon ganz was anderes, wie jetzt da bei uns in Österreich. Also wir sitzen jetzt auch da, du sitzt bei dir daheim und ich sitze da bei mir und wir sind da allein. Jeder hat auch seine Zeit eigentlich, dass er mal allein sein kann. Und für sich privat irgendwie. Aber in Tumpe ist das eher selten. Genau, das habe ich mich gewöhnen müssen, aber inzwischen mag ich es ganz gern. Und dann habe ich am Anfang auch sehr viele Krankheiten gehabt. Das war dann auch nicht einfach. Aber da haben mich dann auch immer wieder eigentlich die Kinder motiviert und haben mir gedacht, man, die Kinder wachsen mit den Krankheiten auf, von Baby, von Geburt an, und die können auch nicht jammern. Und ich kann jetzt so nicht eure Krämer und mein ganzes Leben eigentlich so die Vision haben und dann werde ich krank und dann sage, dann fange ich jammern an. Das war eigentlich für mich so keine Option irgendwie. Das Aufgeben, auch wenn es nur so schwierig war.
Wie, also war der Gedanke aber schon immer da, wo du die Krankheiten bekommen hast, dass du jetzt nicht einfach jammern kannst, oder war das schon einmal auch so kurz der Moment, wo du da gedacht hast, oh, also das ist ja schon so, also wenn man etwas wirklich will, kommt halt mir vor, kommen immer mehr Widrigkeiten, die, was man halt dann einfach überstehen muss. Und das ist, also ab und zu, finde ich, ist es auch okay, wenn man jammert. Aber also Problemlösung heißt ja auch, man löst sich von einem Problem, oder? Also im Endeffekt, wenn man das Ganze aufbauscht und wenn man sich quasi von einem Problem dann löst, mental, und einfach sagt, okay, dann ist einfach die Situation so, dann ist es eh einfacher. Aber hast du von Anfang an so den Gedanken gehabt, okay, ich überstehe das jetzt einfach und welches Recht nehme ich mir raus, jetzt zu jammern? Und das mache ich jetzt gar nicht, weil Kinder wachsen einfach so auf in dem Land. Oder war da schon einmal der Moment da, wo du nach Hause gedacht hast?
Also, dass ich nie richtig gejammert habe, das möchte ich natürlich auch nicht sagen, weil das war natürlich falsch. Vor allem, wie es mir richtig, richtig schlecht gegangen ist, da habe ich mir schon auch für mich selbst halt einfach gedacht, oh mein Gott, was habe ich mir da auch da? Und aber jetzt nicht so jammern, dass ich zu den Leuten halt sage, oh mein Gott, und mir geht es so schlecht und so weiter. Aber einfach irgendwie für mich selbst halt innen drin, was mir halt so, welche Gedanken ich halt auch so gehabt habe, da kriegen wir ja alles Mögliche in den Kopf. Und ich weiß ganz am Anfang, da habe ich Lebensmittelvergiftung gehabt und dann gleich schon einige andere Krankheiten. Und da ist dann in der Nacht, da ist mir so schlecht gegangen. Da ist dann in der Nacht irgendjemand gekommen und hat mir dann so eine Infusion gekriegt an einer Liane. Und ja, ich habe nicht gewusst, wer das ist. Ich habe gar nichts mehr mitgekriegt irgendwie. So halb hat es ein bisschen schwarz gesehen. Also so habe ich das halt jetzt in Erinnerung. Und dann wollte er halt eine Nadel einspritzen in mir oder die Infusion umhängen. Und dann habe ich zuerst so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ist das überhaupt steril? Und was kriege ich da jetzt eingespritzt? Keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, ist alles wurscht. ich vertraue jetzt irgendwie einfach drauf, dass das okay ist. Und ich kann ja nichts mehr machen, weil mir geht es so schlecht. Und ich komme da auch nicht jetzt wehren oder da jetzt genau nachfragen, was ich da kriege. Ja, ich glaube, wenn es einmal so schlecht geht, dann kann man da auch nicht mehr so viel machen. Und ja, also im Nachhinein jetzt kann ich drüber lachen. Aber damals war man echt nicht dem Lachen zumute. Und da habe ich natürlich schon auch manchmal an daheim gedacht. Und man dachte, man, ja, daheim in der Ruhe ist alles, ja, da, ich war davor auch noch nie, eigentlich mein ganzes Leben, nie im Krankenhaus. Habe noch nie eine Infusion gekriegt, nichts. Seitdem ich im Kongo bin, habe ich da schon einiges mitgemacht. Also die ganzen Jahre über schon einige Infusionen und Medikamente und alles immer müssen durch halt verschiedenste Krankheiten. Aber ich habe mir das halt im Kopf gesetzt und ich habe mir das eingebaut. Und dann, ich bin halt auch so eine, ich gebe nicht gleich auf, auch wenn es dann schwierig ist. Und ich weiß, zum Schluss hier von der ersten Reise, da habe ich dann eine Malaria gehabt und ein Amöbenrohr und Lammblähen und verschiedenste Würmer. Und ja, und da ist mir, also da, ich weiß ganz genau noch in der Nacht, da habe ich nicht gewusst, ob ich dann die Nacht überstehe. Also da habe ich mir echt gedacht, vielleicht stirb ich jetzt in der Nacht. Und da war dann auch keiner da. Ich war da ganz allein in der Hütte, wo ich da war. Und ganz allein, bis auf die ganzen Fledermäuse und Ratten, die da immer dumm sind. Und ich habe auch versucht, Leute zu erreichen, aber die Heuwarten da in Dschumbe haben kein Telefon. Dann die anderen, die ein Telefon haben, da gibt es keine Verbindung. Oder die haben keinen Strom natürlich, weil es nirgends einen Strom gibt. Die haben ein Telefon nicht aufgeladen gehabt und dann auch gar keiner erreicht. Und in der Nacht, da, ich habe dann einfach irgendjemanden gebraucht, um zu reden. Und habe dann meine Mama angerufen in Österreich. Ich weiß nicht, ob es der richtige Schritt war, weil ich habe sie natürlich damit voll geschockt. Also ich glaube, ihr ist damals nicht gut gegangen, wie ich sie angerufen habe und gesagt, Mama, ich glaube, ich überlebe die Nacht nicht. Mir geht so schlecht und ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich sterbe jetzt, habe ich zu ihr gesagt. Und ja, ich glaube, das will keine Mama hören. Aber sie ist dann eigentlich auch, also sie ist natürlich innerlich, glaube ich, zersprungen. Aber sie hat, glaube ich, mir versucht, irgendwie einfach das da, was ihr möglich war, von so weit weg, einfach irgendwie versucht, mich zu beruhigen und gesagt, Manuela, jetzt, das wird schon. Glaub dran, dass du wieder aufstehst, dass du wieder aufwachst. Versuch dich zu beruhigen. Nimm vielleicht ein Schmerzmittel oder so und versuche ein bisschen einschlafen und das wird schon wieder und in der Früh wachst du wieder auf. So irgendwie war das. Und ja, in der Früh bin ich dann auch wieder aufgewacht, Gott sei Dank. Und dann sind eher auch schon gleich die Leute gekommen und haben mir da geholfen. Genau, und meine Mama hat dann auch von Österreich aus mit versucht halt mit der Versicherung, mit der Reiseversicherung da irgendwie was zu erreichen, aber das war dann auch schwierig in Dschumbe, weil die haben dann gesagt, ja, wissen Sie, wo Sie überhaupt sind, haben sie dann gesagt, Sie sind im Nirgendwo, wir haben das nachgeschaut, Sie sind im Nirgendwo, keiner kann Sie retten, haben sie dann gesagt, ja. Aber dann bin ich halt vor Ort auch behandelt worden und ich muss sagen, jetzt durch die Jahre weiß ich auch, dass sie vor Ort, vor allem mit Malaria oder die Krankheiten, die sie halt immer haben, dass sie sich da richtig, richtig gut auskennen, weil sie behandeln das jeden Tag. Da war ich dann, glaube ich, schon in guten Händen, würde ich sagen. Und bin dann erst so circa nach zwei, drei Wochen, glaube ich, wieder ein bisschen stabiler war. Bin ich dann erst heimgeflogen.
Es gibt ja mittlerweile mehr als wie einen Kindergarten in Dschumbe. Also du bist da quasi mit dem Ziel und mit der Intention nach Dschumbe geflogen, um einen Kindergarten zu bauen. Aber es gibt ja mittlerweile viel, viel mehr Projekte. Und was mich jetzt interessiert, du warst ein halbes Jahr da, du hast ja dann, hast du gesagt, okay, kurz zurück müssen. Wann wurde so der Kindergarten realisiert und wie ging es dann weiter mit den nächsten Projekten? Also wie kann man sich das vorstellen? Und was mich jetzt auch aufgrund der Geschichte interessiert, hat sich da auch die Gesundheitsqualität jetzt gesteigert? Weil du bist ja 8, 9 Jahre jetzt mittlerweile in Tschumbe, wurde da auch einiges gemacht? Weil also was hat sich alles auch verbessert?
Genau, also es hat sich natürlich in der Zeit inzwischen viel verbessert, aber es ist noch sehr viel zu tun. Es sind übrigens in der Zwischenzeit jetzt schon fast 10 Jahre, also 2012 habe ich die Organisation gegründet, Zukunft für Tschumbe, aber dann im Januar 2013 bin ich das erste Mal eurekommen nach Tschumbe. Auf jeden Fall war das damals so, wie ich die Organisation in Österreich gegründet habe, hat mir damals der Pfarrer eigentlich aus Tschumbe dann auch schon geholfen, hat gesagt, der Kindergarten muss man natürlich, der kann nicht einfach anfangen, wenn ich jetzt euch komme und ich will jetzt fangen an, man muss dann natürlich noch die Gesetze im Land angehen. Man braucht da die Dokumente und man muss das Kindergarten ja auch so beginnen, wie es halt im Kongo beginnt, auch im September. Und der hat mir am Anfang eigentlich geholfen, dass er eigentlich von seiner Familie so ein Grundstück gerade zur Verfügung gestellt hat und eine kleine, mit dem Anfangsgeld, das ich eigentlich so gesammelt habe, so eine kleine Lehmhütte draufbaut und gleich schon eigentlich 32 Kinder, hauptsächlich Halb- und Vollwaisen, aufgenommen durch seine Kontakte halt vor Ort. Also das war dann schon wichtig. Ich bin da auch sehr dankbar, dass ich so eine Anfangshilfe auch gehabt habe. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass in der Organisation keinen religiösen Hintergrund hat, dadurch, dass der Kontakt vom Pfarrer entstanden ist. Wir sind eine komplett unabhängige Organisation und nach meiner ersten Reise hat sich der Kontakt auch, wie soll ich sagen, haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt, weil ich gesehen habe, wir haben verschiedenste Denkweisen. Aber trotzdem, dadurch bin ich heute da hingekommen. Also das heißt, wie ich dann im Jänner nach Tschumbe gekommen bin, war da eigentlich schon der Kindergarten da. Das heißt, es waren zwei Kindergärtnerinnen und so eine kleine Lehmhütte, winzig klar, und da ein paar Kinder drin. Und von dem habe ich dann eigentlich so aufgebaut. Dann habe ich halt damit mir das ein bisschen angeschaut, mitgemacht und geschaut, was halt, ja, wie das halt unten so anläuft und was da vielleicht notwendig sein könnte. Und glaube ich eben auch gesehen, dass ja die Kinder daheim auch nichts zum Essen haben und sehr viel unterernährt sind. Das heißt, es muss was zum Essen geben und habe dann geschaut, dass wir da Küchen einstellen und einfach da unten in Tschumbe wird sowieso immer im Lagerfeuer gekocht. Inzwischen haben wir auch Solarkocher. Aber dass da ein bisschen was gekocht wird jeden Tag, dass die Kinder Mahlzeit haben. Und dann waren die Kinder, also es hat von Anfang an keine einzige Woche gegeben, wo kein Kind krank war. Und die Familien oder Bezugspersonen von den Kindern können sich einfach keine medizinische Behandlung leisten. Und natürlich die Qualität von der medizinischen Behandlung, wenn man es mit Österreich vergleicht, ist es gleich null. Aber ja, oder ja, ein ganz kleines bisschen was da. Auf jeden Fall habe ich dann gleich gesagt, na, bauen wir da eine kleine Krankenstation auf. Und das war dann einfach auch wieder ein Lehmhütten. Das habe ich mit den Leuten vor Ort gemacht. Da gibt es so ein paar Leute, die können halt sehr gut Lehmhütten bauen. Und da das ganze Dorf, die einen bringen halt Stroh, die einen bringen Bambus, die einen bringen das und das. Und dann wird das da gebaut. Und gleich war ein bisschen den Kindergarten, eine Lehmbauweise natürlich am Anfang vergrößert für die zweite Gruppe, weil es war dann schon so, dass ich gewusst habe, eigentlich im nächsten Jahr sollte dann eine nächste Kindergartengruppe aufgenommen werden, weil es sollte dann auch weitergehen. Das heißt, die erste Kindergartengruppe geht dann ins zweite Kindergartenjahr und eine neue Kindergartengruppe wird aufgenommen, weil normal im Kongo ist es auch so, dass es drei Kindergartenjahre sein sollten, vom Gesetz her. Es ist aber in der Realität immer anders oder meistens nicht so. Ja, aber so hat sich das dann weiterentwickelt. Und durch die Verpflegung, die Ernährung, die wir dann eben auch die Kinder zur Verfügung gestellt haben, habe ich dann auch gedacht, ja, machen wir noch einen Garten. Die Leute vor Ort können sehr gut im landwirtschaftlichen Bereich im Garten arbeiten, also umbauen. Und da habe ich dann gleich auch eingestellt, Frauen, die einfach als Gärtnerinnen arbeiten. Und mir war es einfach wichtig, auch von Anfang an, dass wir uns immer halt ein bisschen schrittweise immer mehr bis sich selbst versorgen durch die verschiedenen Projekte. Natürlich ist das vor allem in der Anfangszeit im Aufbau, wenn man irgendwas aufbaut, wo gar nichts ist, ist das nicht so einfach. Und es geht nicht viele Monate einfach, nach einem Jahr muss das alles verloren laufen, aber wo geht das in Österreich, wo geht das irgendwo in Europa, ist da auch nicht so. Und in einem Dorf wie Dschumbe, das geht dann natürlich auch nicht. Aber halt so schrittweise. Da ist der Garten dazugekommen und dann später, wann war das, 2015, 2014 glaube ich, ja, habe ich dann unser eigenes Grundstück gekauft für Zukunft für Dschumbe. Ich habe in der Zwischenzeit eben in Kinshasa, in der Hauptstadt, das Behördliche immer alles geregelt für alle Projekte und für die Organisation bei den verschiedenen Ministerien. Und da habe ich auch gute Kontakte aufgebaut. Auf jeden Fall habe ich da dann unser eigenes Grundstück gekauft. Das war damals 4,5 Hektar, das erste. Und da haben wir dann durch große Sponsoren habe ich dann die erste feste Bauweise starten können. Das heißt, die Grundschule in Ziegelbauweise. Das hat auch länger hip. Aber alles auch vor Ort hergestellt. Also das ist mir ganz wichtig in unserer gesamten Organisation, dass wir mit lokalen Materialien soweit halt möglich arbeiten, dass wir die lokale Wirtschaft ankurbeln und die Leute vor Ort Arbeit geben, Arbeit schaffen, weil ich denke, dass eigentlich nur das so von der Nachhaltigkeit her der, ja, ein guter Weg ist. Und so hat sich dann immer alles weiterentwickelt. Dadurch, durchs Bauen sind dann eben Bauarbeiter dazugekommen und dann braucht man halt auch noch Möbel. Dann habe ich Tischler dazu genommen, haben wir inzwischen auch unsere eigene Tischlerei. Dann braucht man Vorhänge zum Beispiel oder ja, mal Kleidung für die Kinder. Und da gibt es auch tolle afrikanische Stoffe. Deshalb habe ich dann Schneiderinnen dazu genommen und dann eine Nähwerkstatt einfach aufgebaut mit denen, die einfach Sachen für vor Ort nähen, aber auch inzwischen halt viele Produkte, Kleidung vor allem nähen, die ich dann nach Österreich mitnehme und da verkaufe. Und so hat sich alles weiterentwickelt. Was haben wir denn noch? Ich muss jetzt immer überlegen, weil es schon so viel ist. Also letztes Jahr haben wir dann unsere erste Trinkwasserbohrung gemacht, inzwischen schon 3. Das ist also eins von den ja, wichtigsten Projekte eigentlich, würde ich sagen, oder vielleicht das allerwichtigste, weil Wasser ist einfach Leben, ohne das geht gar nichts. Und da möchte man auch noch viele weitere Trinkwasserbohrungen in der Region machen, in anderen Dörfern auch. Und ich muss überlegen, was haben wir denn noch alles? Vom sanitären Anlagen und noch eine Werkstatt, so eine Traditionswerkstatt nennen wir das, weil einfach das Wichtige ist, dass das traditionelle Wissen bewahrt wird, finde ich. Sie haben so ein großes Wissen in Dschumbe oder der Region. Zum Beispiel, sie können einen ganzen Stuhl flechten mit Lernen, sie können sowas wie mir im Möbelgeschäft kaufen, so ein Rattan-Möbel. Das machen sie alles per Hand und natürlich nicht so mit Plastik, sondern mit echten Naturmaterialien. Und wir können da ein Foto zeigen und dann machen die das. Und das ist einfach so super und so viel wert, aber leider geht das ganze Wissen vor Ort verloren. Und es wird nicht mehr, also von den älteren Personen an die Jüngeren nicht weitergeben, weil einfach das anscheinend für sie nicht mehr wertvoll ist, weil das ja eher ein althergebrachtes Wissen ist und derzeit wollen sie lieber irgendwas haben, zum Beispiel aus Plastik, lieber Plastikstühle aus China zum Beispiel oder Plastikgeschirr aus China oder irgendwoher, als wir eine Schale, die sie selbst töpfern oder eine Stühle, die sie aus Leinen herstellen. Und das bringt natürlich auch viele andere Konsequenzen dann mit sich, an Müll, der da produziert wird, auch Arbeit, die verloren geht, weil die Leute haben wir dadurch dann keine Arbeit mehr. Oder einfach, dass das, was sie kennen, das traditionelle Wissen, einfach auch keinen Wert mehr hat. Und ich finde wichtig, dass das wieder aufgelebt wird. Und dann erzählt wird, dass was sie haben, ist ja super. Und man muss das nur weiterhin einsetzen. Jetzt habe ich wieder viel geredet, wieder weit ausgeschweift. Aber eigentlich hast du mich auch gefragt wegen der medizinischen Versorgung. Fällt mir jetzt noch ein. Die ist inzwischen bei unserer Krankenstation jetzt schon ein bisschen besser geworden natürlich. Wir haben inzwischen auch Ultraschallgerät und Mikroskope, verschiedenste medizinische Gerätschaften halt. Natürlich noch weit nicht das, was wir haben, was wir brauchen würden. Deshalb ist auch unser nächstes großes Projekt ein Krankenhausbau. Das wird dann überhaupt das allergrößte Projekt, das wir bisher auch haben, weil ein Krankenhaus aufbauen ist halt natürlich ganz eine andere Dimension als wie eine Schule aufbauen. Im Krankenhaus muss man auf so viel mehr achten, als wie zum Beispiel bei einer Schule. Da muss natürlich alles passen. Und ich weiß, ich habe immer gesagt, wenn ich ein Krankenhaus aufbaue, dann möchte ich da nicht einfach irgendein so, ja, halbwegs gescheit, sage ich jetzt einmal, machen, sondern das sollte dann schon was richtig gut sein. Es ist natürlich dann nicht so hoch wie jetzt auf österreichischen Standard, das wird es nie sein. Aber so für den Kongo oder für die Region passend, aber dass die Krankheiten behandelt werden können, die sie immer haben. Und dass nicht die Leute einfach umsonst sterben müssen, jeden Tag. Und dass nicht zum Beispiel so viele Frauen bei der Geburt sterben müssen oder durch Fehlgeburten und neugeborene Kinder, was ja in Tumbe sehr, sehr häufig vorkommt. Also das Krankenhaus wird spezialisiert auf Frauen und auf Kinder, weil das eigentlich die Bevölkerungsgruppe ist, die also am wenigsten versorgt werden, für die am wenigsten geschaut wird eigentlich im Prinzip und die halt auch am meisten in Krankheiten ausgesetzt sind oder medizinischen Schwierigkeiten, wie zum Beispiel durch die Geburt, durch Schwangerschaft und so weiter. Ja, und damit werden wir dann die medizinische Versorgung schon in der gesamten Region sehr, sehr groß verbessern. Also das ist dann sicher nicht nur in Tumbe, sondern auch ja, ein paar hundert Kilometer weit, dass da Leute zu uns kommen werden.
Wie kann man sich sowas vorstellen? Also wie plant man jetzt ein Krankenhaus? Wie geht man da ran, oder an die Sache? Also ich denke mir, okay, viele haben schon ein Problem, ein Haus zu bauen. Und du sagst, okay, ich baue in Kongo ein Krankenhaus. Also wo fängt man da an? Weil da gibt's ja so viele Dinge wahrscheinlich zu beachten und allein schon, also wie wird das dann auch umgesetzt, oder? Also vom Bau her selbst. Wer macht die Architektur? Weil, also ich glaube, das ist halt dann schon auch wichtig. Und wie setzt man dann sowas um eigentlich? Also wo fängt man an, wo hört man auf? Woher bekommst du die ganzen Geräte dann?
Ja, gute Frage. Ja, da gibt es natürlich so viel zum Beachten. Und man muss ja, auf alles Mögliche schauen und alles Mögliche planen. Aber das Wichtigste ist, wo man anfängt, vor Ort. Mit den Leuten, gemeinsam. Das Projekt Krankenhaus oder medizinische Versorgung ist ja eigentlich nicht durch mich entstanden, sondern durch die Leute entstanden. So entstehen alle unsere Projekte im Prinzip einfach durch den, was gebraucht wird und was ich halt auch vor Ort sehe, aber dann ich mit den Leuten vor Ort besprich und die Leute mir eine Rückmeldung geben, sagen, dass sie sagen, Ja, ich weiß so viele Leute zum Beispiel, die operiert werden oder operiert worden sind ohne Ultraschall oder irgendwas. Da sind die Frauen aufgeschnitten worden, die ganze Bauchdecke, alles. Dann wird reingeschaut, man findet nichts wieder zu, danach kriegen sie Infektionen und so weiter. Also es fehlt da schon an allem Möglichen. Die Leute werden am Boden operiert, am Lehmboden oder wo gar nicht einmal irgendein Dach ist. Und sie wissen das halt auch, dass die medizinische Versorgung nicht gut ist. Es werden Spritzen, Nadeln, die gleiche Nadel für 10, 20 Leute verwendet, weil halt das Geld nicht da ist, dass man sie, dass man für jede Person eine eigene Nadel benutzt. Und da sagen die Leute dann schon, die medizinische Versorgung, das ist das Wichtigste. Manuela, kannst du da was machen? Wir brauchen unbedingt ein Krankenhaus, wir brauchen unbedingt irgendwas, wo wir gescheit versorgt werden. Und dadurch ist es halt einfach entstanden und so fängt man an. Und dann ist das halt auch von der Planung her eigentlich auch vor Ort immer. Das heißt, mit den Leuten zuerst einmal mit der Bevölkerung, mit unseren Mitarbeitern, mit den Bezugspersonen von den Kindern besprechen, was haben sie für Ideen, für Vorstellungen. Und dann aber auch mit dem medizinischen Personal, das wir haben, aber medizinisches Personal auch, das in Tschumbe oder der Region gibt. Und da gibt es auch vom Gesundheitsministerium im Kongo gibt es da ein eigenes Büro. Also wenn man sagt Büro, dann ist das einfach so ein Tisch und ein Blattl Papier und ein Stuhl irgendwo in der Lehmhütte. Aber da gibt es auch Inspektoren und da gibt es auch Vorschriften, wie man zum Beispiel so ein Krankenhaus aufbauen sollte oder wie ein Krankenhaus von den Dimensionen sein sollte, was da drin sein muss an Gerätschaften oder so. Es ist auf Papier, steht alles da und man kriegt da auch, also ich habe da zum Beispiel so ein, wie sagt man da, Handbook eigentlich, wo das halt drinsteht, auch für die Dimensionen, es muss so und so groß sein und so weiter und genau, deshalb weiß man das von da aus auch schon. Und dann halt, und dann ist wichtig auch die Dokumente vom Ministerium, vom Gesundheitsministerium in Kinshasa, das einholen und da kriegt man dann auch noch viele Vorschriften vorgeben. Also nur zur Erklärung, es ist immer alles auf Papier so und eben wir versuchen auch das auch so machen, wie es bei Gesetz ja, vorgeschrieben wird, aber es, wie du schon gehört hast, es ist nicht die Realität oder es ist nicht der Normalfall, weil es gibt andere Krankenstationen oder Krankenhäuser, da ist einfach nichts und die gibt es auch, die bestehen auch, aber sowas will man natürlich nicht aufbauen, das will man verbessern. Und dann, also das heißt hauptsächlich, der Hauptteil ist eigentlich immer vor Ort und alles mit den Leuten immer besprechen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil nur so kann dann auch, finde ich, gut ist das Projekt dann auch weiterhin bestehen. Und so die von der Architektur her, da habe ich zwar eigentlich ein Architekt und ein Bauingenieur gehabt von Österreich. Das ist durch die Organisation Ingenieure ohne Grenzen. Die haben uns da freiwillig zur Verfügung gestellt und haben mir da geholfen. Mit denen habe ich mehrere Besprechungen gehabt und mit, ja, das alles x-mal durchgegangen. Und dadurch ist dann immer ein Plan entstanden, den ich immer wieder mit den Leuten vor Ort immer wieder besprochen habe. Und dann auch, wenn ich in Österreich bin, einer geschickt habe und gesagt habe, passt das so, was darf ich noch verändern, was kommt noch dazu. Ja. Und genau, also es ist dann vom Finanziellen her, dass man die finanziellen Mittel kriegt. Da muss man natürlich auch sehr viel Schreibarbeit machen. Das ist aber die Arbeit, die in Österreich dann fällig ist, dass man da dafür große Sponsoren oder Subventionen kriegt hat. Das können jetzt die Leute vor Ort nicht machen. Das muss ich auf Englisch oder Deutsch schreiben. Und da ja, das macht dann hauptsächlich ich da vor Ort. Aber sonst auch vom Ablauf her, das ist dann alles mit den Leuten vor Ort, auch von den Workshops, die Aufklärungsprogramme, die wir dann haben. Mir ist ja wichtig, dass man Experten von vor Ort einsetzt, vom medizinischen Bereich her, können auch aus Kinshasa sein oder aus anderen größeren Städten, weil die Leute aus dem Kongo kennen sich halt am besten auch mit den Krankheiten aus, die es im Kongo gibt. Und auch, ja, wie man damit umgeht und wie die Leute damit umgehen. Und ja, und das Krankenhaus, wenn es dann fertig ist, sollte es auch mit der Zeit vom Staat, also sollte sie zum Anteil auch selbst finanzieren, durch die Einnahmen auch im Krankenhaus und zum anderen auch zum Beispiel das medizinische Personal vom Staat, vom kongolesischen Staat auch bezahlt werden. Genau.
Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Zum einen die erste Frage, was ist eigentlich Erfolg für dich?
Was ist Erfolg? Also für mich Erfolg ist, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, einfach, wenn man was erreicht, was man sich vornimmt, eigentlich egal was, wenn man halt irgendwas im Kopf hat und das erreichen will und das dann erreicht, dann ist das schon Erfolg. Aber in meinem Bereich, da würde ich sagen, vor allem für mich richtig Erfolg ist, wenn ich weiß, das Kind hat jetzt überlebt und das war jetzt schon gestorben, wenn ich nicht unsere Projekte oder wir nicht unsere Projekte da hätten zum Beispiel, wenn wir nicht die Krankenstation hätten, dann weiß ich, das Kind war jetzt gestorben und jetzt steht es dann in mir und lacht mich an. Das ist eigentlich für mich Erfolg.
Ja. Schön. Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Manuela?
Was möchte ich noch sagen? Ich möchte sagen, dass einfach die Leute des Herrn, möchte sagen, dass sie an eure Träume glauben sollen und einmal was riskieren sollen. Weil nur wenn man was riskiert, dann kann man auch was erreichen. Einfach, dass man sich traut, aufsteht und tut. Das zum einen. Und eben auch nicht aufgibt. Und das zweite eigentlich, was ich noch sagen will, ist, dass wir in Österreich oder auch eigentlich generell so in Europa oder in die umliegenden Länder, ich finde, dass wir sehr, sehr privilegiert sind und sehr privilegiert leben. Und vielen Menschen ist es einfach nicht bewusst, welches Privileg wir haben. Und das haben wir uns nicht ausgesucht, weil wir können uns nicht aussuchen, wo wir geboren werden. Das ist einfach so passiert. Das ist, ich finde, für mich ein Riesenglück, dass ich in Österreich geboren bin, in Tirol, wo man alles hat, wo man immer eine medizinische Versorgung hat, jeden Tag was zum Essen im Kühlschrank, ein wunderschönes, feines Bett, eine Dusche, Wasser, das man gut trinken kann. Ja, und ich möchte einfach sagen, dass einfach das bewusst ist, wie gut das uns geht und dass es nicht Normalität ist, dass es uns so gut geht, sondern sehr, sehr viele Leute auf der Welt haben das einfach nicht. Und jetzt nicht nur die Leute im Kongo, sondern in vielen anderen Ländern. Und ja, dass man einfach in dem Bewusstsein lebt und dann mal sagt, brauche ich das Ding jetzt zum Beispiel oder brauche ich es vielleicht nicht? Bin ich mit dem einfach zufrieden, was ich habe? Brauche nicht immer mehr und mehr, zum Beispiel an Materialien, sondern einfach ja, die Zufriedenheit mit dem, was man hat. Und ich finde, das Schönste ist ja so die sozialen Kontakte, die man hat, die Freunde und die Familie und das auch zu schätzen, anstatt vielleicht immer an den Materialismus, der in unserer Gesellschaft komplett eingenommen hat, zu denken, zum Beispiel. Also ich glaube, die zwei Sachen würde ich so mitgeben.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich musste zwischenzeitlich ein wenig durchdenken oder zurückdenken, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Das war mit 21 Jahren und hatte da schon eher Sorge und Bammel und natürlich macht man sich viele Gedanken. Man übersteht das alles, aber ich denke mir, okay, du bist mit 20 Jahren einfach ab nach Afrika und hast da alles Mögliche überstehen müssen, so mehr oder weniger. Das ist dann schon sehr inspirierend, wenn man auch mal solche Seiten hört und sieht. Und ich meine, in unserer Gesellschaft, wie du gesagt hast, Kapitalismus, man schaut ja immer Gewinnmaximierung und wie kann man den Umsatz steigern und wie kann man wachsen und wie kann man mehr Mitarbeiter einstellen. Aber da sieht man einfach, wie schön es ist, wenn man etwas zurückgeben kann. Also man muss nicht alle Spiralen durchlaufen, bis man ganz oben ist an der Reichtumsgrenze und sagt, okay, ich habe jetzt meine 100 Millionen oder meine Milliarde und jetzt kann ich etwas zurückgeben, sondern man kann immer etwas zurückgeben. Und vielen, vielen Dank nochmals dafür. Danke.
Ja, ich sage auch vielen Dank. Es war für mich ein sehr tolles Gespräch und es hat mich sehr gefreut.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.